Eigentlich bin ich präsentieren gewohnt und es läuft auch immer ganz gut. Es sei denn, ich bin live in einem Raum mit echten Menschen und dabei ist es egal, wie groß die Gruppe ist, ob ich die Menschen kenne oder nicht. Es ist die Hölle. Mit diesem Thema, mit dieser Frage kam Ina zu mir und wir haben uns darum gekümmert und geschaut, ja, woher kommt diese spezielle Form von Bühnenangst, Panik auf der Bühne und wie lässt sich das in Zukunft verändern? Wie immer in einer Live-Coaching-Folge wirst du merken, dass im Lauf des Prozesses die Pausen größer und länger werden. Das liegt einfach daran, dass ja, Ina einfach Zeit zum Spüren braucht. Das ist völlig normal in einem Coaching-Prozess und du bist hier live mit dabei. Viel Spaß, bis gleich. Herzlich willkommen zu Unstuck Yourself. Hier dreht sich alles darum, wie du deinen persönlichen Ausdruck auf der Bühne findest, was du gegen Lampenfieber tun kannst und wie du leistungsfähig bleibst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo liebe Ina und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Coaching-Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt auf dein Thema. Was hast du denn mitgebracht?
Ja, hi Generoso, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, bin auch sehr neugierig auf das Ganze. Was ich mitgebracht habe, ist, ich habe eine sehr spannende Konstellation, die ich immer wieder so beruflich mitkriege. Und zwar, ich arbeite ja jetzt seit mehreren Jahren online live und gehe live in Workshops oder arbeite mit Leuten, habe teilweise auch Situationen, wo ich halt wirklich in Zoom oder in eine Facebook-Gruppe reingehe, wo mehrere tausend Leute, also wirklich viele tausend Leute drin sind. Da gibt's natürlich beim Live-Gehen kurzes Flattern so mit, aber eigentlich mehr klappt das alles mit der Technik, ist da alles gut. Und das ist mittlerweile völlig tiefenentspannt. Ich bin völlig fein damit. Ich habe aber die andere Seite, wenn ich in einem ganz normalen Setting mit echten Menschen in einem echten Raum da bin und dann auf die Bühne muss. Ich hatte das jetzt zweimal dieses Jahr. Da ist einfach, und selbst wenn ich die Leute kenne, selbst wenn ich mit denen schon persönliche Gespräche hatte und das keine große Gruppe ist und ich über ein Thema spreche, was für mich auch völlig fein ist, stehe ich da oben und sterbe vor Angst. Richtig mit Zittern, mit Panik, mit allem, was dazugeht. Und das ist so, wo ich denke, warum und was ist da los? Und was kann ich machen vor allen Dingen natürlich?
Wow, okay. Das klingt irgendwie sehr aufregend. Also ich merke schon, wenn du das so erzählst, spüre ich schon so Gefühl. Okay. Lass uns mal schauen. Was nimmst du denn, also du hast jetzt schon gesagt, Angst, Panik und so weiter. Was nimmst du denn sonst körperlich wahr? Also gibt es da im Vorfeld irgendwas, wo du schon merkst, dass sich das, hier sind gerade Luftballons durchs Bild geflogen für alle, die das jetzt, ihr werdet es nur hören, also hier sind gerade kurz Luftballons durchs Bild geflogen, deswegen sind wir kurz irritiert. Ja. So, jetzt sind wir wieder da.
Ja, was nämlich war, also ich muss dazu sagen, mir ist das Thema Panikattacken ist bei mir ein Thema, ist, also ne, es gibt viele Jahre, wo wirklich Ruhe herrscht und wo ich das gut im Griff habe. Dann gibt es wieder Phasen, wo das ein bisschen präsenter wird oder auch deutlich präsenter, es kommt immer drauf an. Und da weiß ich, was der Auslöser ist und wie ich mit umgehen kann oder wie ich das wieder so gesteuert kriege, dass es dann wieder im normalen Level ist. Und in dem Moment ist das eben quasi, bevor ich auf diese Bühne muss, die halbe Stunde davor merke ich schon, wie es reingekrochen kommt.
Okay.
Und da kommt dann dieses, ne, ja, Angst vor der Angst, das verstärkt sich dann irgendwo insgesamt und dann auf der Bühne selbst ist es dann halt wirklich die pure, also körperlich, wie zeichnet es sich aus? Also eiskalte Hände, zitternde Knie, aber so wirklich, dass nicht nur ich es für mich denke, dass es so ist, sondern es ist wirklich so, mir bricht fast die Stimme weg. Also sehr, sehr heftig, habe ich auch wirklich jetzt so die letzten Male eben so extrem erst erlebt. Also aufgeregt war ich immer, nervös war ich immer, geliebt habe ich die Situation nie. Aber jetzt ist es richtig so, dass ich sage, ich um Gottes Willen, also schick mich nicht da hoch. Ich weiß aber, es gehört ja auch mit dazu. Ja, und es wäre schade, wenn man sich die Möglichkeit nimmt.
Ja, okay. Was wünschst du dir denn?
Die Möglichkeit, entspannt präsentieren zu können. Das muss nicht vor 1000 Leuten sein oder 2000, aber so 20, 30 bis 100 sollten schon drin sein.
Ja, und vor allem, du hast ja vorhin gesagt, es ist nur im Live-Kontext, ja. Also im Face-to-Face, genau. Im gleichen Raum.
Ja. Das macht es so absurd eigentlich.
Ja, es gibt ganz sicher in dir irgendwas, was einen sehr guten Grund dafür hat, genauso zu reagieren. Und die Frage ist halt, wie können wir das beruhigen? Mhm. Hast du denn Interesse daran, das kennenzulernen? Oder dich mal mit dem zu beschäftigen, was da zwischen dir und deinem Wunsch steht, entspannt präsentieren zu können.
Klar, ja, wäre schon neugierig. Ja.
Hm. Okay. Dann geh doch mal nochmal rein in diese Situation, wenn du die gerade so konkret vor Augen hast. Dann schau mal, was passiert da so der Reihe nach? Also nur irgendwo ist ja so ein Startpunkt, wo du weißt, ich halte diese Präsentation da. Und was passiert da so an, weiß ich nicht, Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen, so der Reihe nach, bis du dann im Endeffekt dann in dieser Situation bist?
Ich glaube, die erste Reaktion ist oder der erste Schritt ist eigentlich krampfhaft überlegen, wie ich die Situation vermeiden kann oder mich irgendwie rausreden kann oder es an jemand anders abgeben kann, also wie ich mich rausnehmen kann. Dann merken, das geht halt nicht. Und gleichzeitig auch denken, warum eigentlich? Es ist ja Quatsch. Also ich gehe jetzt mal wirklich auf diesen einen Termin ein, wo es so den ich richtig vor Augen habe. Dann habe ich mir halt vor Augen geführt, okay, du hast mit jedem, der hier im Raum war, dich schon unterhalten, ihr habt schon monatelang zusammengearbeitet, das ist durch die Bank weg ein, also nicht dieses Prüfungsgefühl von du musst jetzt hier was abliefern und da sind Blicke auf dich gerichtet, die vielleicht nicht unbedingt wohlwollend sind, sondern eher genau das Gegenteil. Also eigentlich eine sehr angenehme, sehr warme, sehr positive Atmosphäre. Dann warten, die anderen Präsentationen mitkriegen, die da vorgelaufen sind und warten und merken, okay, ich bin bald dran. Die Nervosität kriecht rein, der Puls geht hoch und dann eben dieser Moment, okay, jetzt musst du rauf auf die Bühne und dann hochgehen, schon wackelig werden und in dem Moment zitterig, wie in Watte gepackt. Und ich fand es sehr lieb, eine Kollegin von mir, die Problematik bei mir kannte, hat sich dann quasi gegenüber im Raum, gegenüber von der Bühne hingestellt, damit ich so einen Ankerpunkt zum Gucken habe. Und das hat auch ein bisschen geholfen, aber war trotzdem halt schwierig, weil wusste ich ja auch, wenn du präsentierst, du hast ja nicht alles auswendig drauf. Also du weißt, worüber du sprichst, aber du hast ja auch so, ne, deine Folien hatte ich da vorbereitet und dann guckst du natürlich, was da drin ist. Und dann habe ich gemerkt, dass ich doll auf meinen Atem achten muss. Also, dass ich nicht quasi die Luft so anhalte, dass ich dann aber keine Luft mehr zum Sprechen habe. Und versuche den Atem zu beruhigen. Habe auf der anderen Seite natürlich eine Sache gemacht, dass ich das dann auch direkt angesprochen habe. Ne? Also, dass ich angefangen habe zu reden und dass ich aber auch gesagt habe, mir fallen solche Situationen wahnsinnig schwer, auch wenn ihr euch das gerade nicht vorstellen könnt, wenn ihr es normalerweise anders, weil ihr mich anders wahrgenommen habt online. Aber Bühne ist halt für mich eine ganz andere Hausnummer und das, sie mögen mir bitte nachsehen, wenn irgendwas nicht so perfekt ist oder wie auch immer. Und hab dann meinen Vortrag gehalten, hab gemerkt, dass ich ungefähr zur Mitte gedacht habe, okay, ich muss jetzt wirklich abbrechen, es geht nicht mehr. Und hab mich dann aber wirklich so ein bisschen nach dem Motto, nee, Ina, du weißt, rausnehmen aus einer Situation, wenn du drin steckst, ist eigentlich eine ganz doofe Idee. weil das im Endeffekt die ganze Chose nach hinten raus nur wieder weiter verstärkt. Also sobald man ja irgendwie ins Vermeidungsverhalten geht, also den Teil habe ich ja schon gelernt, wenn man dauerhaft vermeidet, wird es immer schlimmer und man schränkt sich immer mehr ein. Und habe mich dann eben wirklich durch die letzten Folien durchgequält, habe so bestimmte Sachen gemacht nach dem Motto so rumzupfeln und, ne, also gut, sieht man jetzt nicht, ne, aber so ein bisschen mit unter dem Pult so mit den Fingern in die Hand reinkneifen, um so einen Effekt im Körper zu haben, also so ein okay, ich bin hier, ich bin real, ich kann es greifen, die Watte ist nur in meinem Kopf und ja, und hab's dann irgendwie zustande gebracht, bin runtergewackelt und danach war es dann ein also ganz viel liebe Kommentare, weil wie gesagt, die anderen haben es auch mitgekriegt und haben, aber da war dann die Reaktion war eben gar nicht schlimm, sondern eher positiv im Sinne von, ach Ina, du bist ja auch ein Mensch.
Also. Ja. Okay. Also das klingt für mich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, danach, dass es da einen Anteil in dir gibt, für den diese Situation wirklich hochgefährlich ist. Hast du Lust, dass wir uns diesen Anteil mal ein bisschen genauer anschauen?
Können wir machen, ja.
Ja? Okay. Du bist ja jetzt schon so ein bisschen in der Situation drin. Wo nimmst du diesen Teil im Körper wahr? Wie zeigt er sich?
Ich glaube, am stärksten in diesem Gefühl von in Watte gepackt zu sein. Ich bin nicht mehr Herr meines Körpers. So, wie man sich eigentlich fühlt, kurz bevor man aus dem Latschen kippt.
Ja.
Und das gibt das Gefühl von, oh Gott, ich kippe hier jeden Moment um. Ich glaube, das ist das, was da so in meinem Kopf unbewusst passiert. Und das sorgt dann dafür, dass du immer mehr dann anfängst zu verkrampfen, angespannt zu sein bis zum Anschlag, dadurch natürlich das Zittern wahrscheinlich auch mit entsteht und dieser gepresste Atem, also dieses nicht mehr natürlich Sauerstoff rein, das andere raus, sondern halt nur noch irgendwie. Ja.
Ja, okay. Also das vorrangige Gefühl ist dieses Watte.
Ja.
Wattegefühl. Wenn dieser Teil eine Gestalt hätte, wie würde der aussehen?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, wie eine große Wolke, so wie eine dichte, graue, dicke Wolke um mich rum.
Okay. Wie magst du ihn nennen?
Harald.
Harald. Okay. Harald. Dann, was empfindest du Harald gegenüber?
Wut.
Okay. Gut.
Wut, weil er immer wieder gefühlt unkontrolliert über mein Leben entscheidet und bestimmt. Mhm. Über mein Verhalten, über mein, wie ich mit Situationen umgehe.
Okay. Kannst du diese Wut verstehen, dass die jetzt da ist? Oder dass die immer wieder kommt? Ja.
Ich denke schon, ja.
Ja, okay. Dann sag doch mal der Wut, dass du sie verstehen kannst und bitte sie, ob sie trotzdem jetzt für einen Moment ein bisschen zur Seite gehen kann, dass du dich Harald mit klarem Blick widmen kannst, sage ich jetzt mal.
Ja, liebe Wut.
Also du kannst es laut machen, du kannst es auch für dich innerlich machen, ganz wie es für dich passt. Mhm.
Okay.
Gelingt's?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, sehr gut. du kannst auch der Wut versprechen, dass du dich nochmal um sie kümmerst und dass, wenn sie jetzt hier zwischendurch Einwände hat, dass sie dann jederzeit reinspringen darf. Und wir werden ihr zuhören. Also das ist völlig, völlig fein. Sie soll jetzt nicht einfach verschwinden, weil die hat auch einen guten Grund dafür, dass sie da ist. Und dann schau nochmal, wie geht's dir jetzt mit Harald? Was fühlst du ihm jetzt gegenüber?
Ja, natürlich Angst.
Okay, jetzt kommt die Angst. Okay. Ja. Wie geht's dir mit der Angst?
Nicht so gut.
Nicht so gut. Kannst du verstehen, dass die da ist?
Ja, schon.
Ja. Ja. Dann schau auch bei der Angst mal, ob du ihr sagen kannst, dass du sie verstehst und dass es auch völlig klar ist, dass sie da ist. Und vielleicht kann auch sie jetzt für den Moment einen Platz irgendwo an deiner Seite kriegen.
Sie streitet ein bisschen mehr.
Sie streitet ein bisschen mehr. Was braucht sie denn von dir?
Ich glaube, ein bisschen mehr Akzeptanz und Annahme.
Okay. Denkt dir das?
Ja.
Es darf schwierig sein. Also es darf ruhig eine Herausforderung sein. Und du kannst ja auch mit der Angst sprechen und sagen, du, ja, ich höre dich, ich weiß, dass du dir Akzeptanz und Annahme wünschst und ich bin dran, ich übe das. Seh mir nach, wenn es nicht sofort immer funktioniert. Aber ich möchte dir das gerne entgegenbringen. Gelingt?
Klingt besser, ja.
Okay. Und auch die Angst. Ja, wenn sie zwischendurch was zu sagen hat, sie darf sich jederzeit melden. Sie darf jederzeit reingrätschen und sagen, Achtung, gefährlich. Das werden wir uns anhören.
Ja.
Dann schau noch mal, was empfindest du Harald gegenüber jetzt, wenn Angst und Wut zur Seite getreten sind?
Ich glaube, sowas wie, ich würde es als Neugier bezeichnen, glaube ich.
Das ist ein guter Punkt, um mit ihm ins Gespräch zu gehen. Okay. Dann frag doch mal Harald, was er befürchtet, was passieren würde, wenn er dir in solchen Situationen nicht zur Seite stehen würde.
Sehr gute Frage. Ich glaube, in dieser Bühnensituation, dass ich nicht auf meine eigenen Signale höre. Und deshalb halt tatsächlich aus dem Latschen kippe, zum Beispiel.
Okay. Das heißt, verstehe ich das jetzt richtig? Er versucht, dich dazu zu bringen, dass du mehr auf dich hörst, auf deine eigenen Signale hörst
Ich glaube ja.
Ja. Wie ist es für dich, wenn du das so hörst von ihm?
Das ist mein Gedanke, ja, ich weiß. ja. Wenn es denn mal so einfach wäre.
Okay. Kriegt er mit, dass du da bist, Harald?
Ich glaube, es kriegt er mit, ja.
Ja, okay. Dann sag ihm das doch mal. Sag ihm mal, hey, ich kenne das Problem und das ist echt schwierig für mich.
Ja, und dann kriege ich als Antwort und genau deshalb bin ich da, um auf dich aufzupassen und dir Wink
Das heißt,
zu geben.
um auf dich aufzupassen, was hast du jetzt noch gesagt?
Und dir einen Wink zu geben.
Und
so,
Wink
hallo.
Zu okay. Und wie ist das für dich?
Ja, im Grunde genommen schwierig, weil es hilft mir, es ist ja das Gegenteil von dem, was es bewirkt.
Dann sag ihm das doch mal. Sag ihm mal, dass du seine Bemühungen siehst und dass du das auch schätzt, dass er sich so um dich kümmert, aber dass die Art und Weise, wie er das gerade versucht, bei dir halt irgendwie das Gegenteil auslöst. Was sagt er dazu?
Dass ich ihm erstmal zeigen muss, dass ich in der Lage bin, auch schon früher zu, ja, auf mich Acht zu geben. So würde ich
es glaube ich. Sag, Entschuldigung.
Also so würde ich es, ja, ich denke mal so in die Richtung geht's.
Oh. Ja. Ja. Das ist natürlich verständlich. Der hätte gern einen Beweis von dir. Und das ist immer die schwierige Situation, weil diesen Beweis kannst du ihm ja im Endeffekt auch nur bringen, wenn er dich lässt.
Ja.
Frag ihn doch mal, wie lange er dich schon begleitet und was ihn dazu gebracht hat, dir so auf diese Art und Weise zur Seite zu stehen.
Oh, wow. Ich würde sagen, das geht ziemlich tief, schon ganz, ganz lange. Mal mehr, mal weniger. Aber schon ganz, ganz lange. Und der Grund, ja, letzten Endes dieses Gefühl von Harald, dass er auf mich aufpassen muss. Weil ich es nicht in dem Maße mache, wie ich sollte, beziehungsweise bestimmte Sachen einfach beiseite schiebe und trotzdem weitermache. Anstatt eben mal eine Grenze zu setzen oder mal mich rauszunehmen oder wie auch immer. Und dass das quasi so der Weg ist. Weil ich halt nicht selbst auf mich höre.
Das heißt, er begleitet dich schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Du kannst ihn mal bitten, wenn du magst, ja, das ist jetzt, weil wir kommen jetzt sicher in einen Bereich, wo wir vielleicht mit Geschichten in Kontakt kommen, die nicht so angenehm sind. Also du schaust jetzt einfach gut, ob das für dich passt. Du kannst ihn fragen nach dem Moment oder nach einer Situation, nach der Situation, wo er das erste Mal aufgetreten ist, wo er beschlossen hat, er muss dir zur Seite stehen.
War ich ein relativ, ja, junges Mädchen, junge Frau, so würde ich es, glaube ich, bezeichnen. Und ich habe zu der Zeit, ich habe ja ganz regulär, wie manch anderer, meine Schule fertig gemacht, habe mich da mehr oder weniger durchs Abi durchgequält, es mit Ach und Krach irgendwie geschafft und war danach absolut planlos, wie es weitergehen soll oder was ich machen will. Und hatte dann eine Phase, wo ich eine Ausbildung angefangen habe, wieder geschmissen habe nach einem Jahr, weil ich gemerkt habe, das passt nicht, dann in eine andere Sache rein bin. Und dann mich in der Phase aber auch mit meinen Eltern ganz arg überworfen habe, was für das Alter jetzt, glaube ich, nicht untypisch ist, aber wirklich eine Phase war, wo ich mit meiner Mutter noch Kontakt hatte, mit meinem Vater fast gar nicht mehr oder eigentlich wirklich, es war keine gute Zeit so innerfamiliär. Und ich weiß, dass ich in der Phase, da habe ich mit einem guten Freund in Berlin in einer WG zusammen gewohnt und habe da in Berlin irgendwie auch nebenbei gearbeitet und ich kann mich erinnern, dass es da eine Situation gab, ich musste mal sehr, sehr früh zur Arbeit hin, hatte auch ein gutes Stück Weg, habe dann eine lange Mittagspause gehabt, die sich aber nicht gelohnt hat, um dann wieder zurückzufahren, sondern wirklich dann war dann so, okay, schlag mal irgendwie 2 Stunden hier Zeit tot und dann auch wieder lange Stunden hinterher und da weiß ich, dass ich dann häufig mich einfach in der Mittagszeit irgendwo mir einen Parkplatz gesucht habe, der ein bisschen netter aussieht, mit ein bisschen Grün ringsrum, soweit das geht in Berlin. Und dann einfach mit einem Handywecker oder wie auch immer gesagt habe, so jetzt eine halbe Stunde hier einfach nochmal Augen zu und überdrüseln. Und ich kann mich erinnern, dass ich da in der Situation, glaube ich, ein paar Mal hintereinander immer wieder genau den gleichen Art Albtraum hatte. Dass ich im Auto, also dass ich wach werde nach dem Schlaf, wach werde, weil irgendwas mit dem Auto gerade komisch ist. Und das erste Mal ist es dann einfach auf einmal, der Boden gibt nach. Und dieses Auto sinkt weg und ich sehe richtig, wie die Erde am Fenster hochgeht und will noch raus und schaff's aber irgendwie nicht. Und werde dann natürlich mit einem Riesenschrecken wach. Und als ich das nächste Mal dann hatte, da war ich dann sogar im Traum mir so bewusst, dass ich diese Situation schon mal erlebt habe, dass ich dachte, okay, diesmal das Erste, was du musst erstmal, bevor du versuchst rauszukommen, du musst erstmal deinen Gurt abschnallen. Weil wenn der noch dran ist, kommst du ja, ne? Und aber wie, also es hat sich immer weiter gesteigert, aber dieses Gefühl wirklich von, ich versinke in der Erde und die verschluckt mich, geht mir immer noch extrem nah. Ich habe es ewig nicht mehr gehabt, aber ich weiß, dass das erste Mal war, dass ich in der Zeit da diese Art von Panik oder Angst empfunden habe. Oder wie es jetzt hier in dem Rahmen eigentlich so wäre, wo Harald das erste Mal so aufgetaucht ist. So würde ich es bezeichnen, ja.
Okay. Wie ist es für dich, das so von ihm zu hören?
Tatsächlich ein bisschen erschreckend, weil ich immer davon ausgegangen bin, ich sag mal, meine erste klassische Panikattacke hatte ich viele, viele, viele Jahre später. Und normalerweise wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass da so irgendwie ein Zusammenhang ist. Aber im Moment fühlt sich's total richtig und logisch an.
Ja, und du hast ja auch gerade gesagt, du wusstest, dass du sowas schon mal erlebt hast.
Na, das meinte ich mit dem, ich habe es im Traum halt schon mal erlebt.
Ah, ja, ja.
Okay. Also das war so das Gefühl von, was man, ich hatte, also ne, letztes Mal bin ich nicht rausgekommen, was ja, wenn man ganz logisch dann weiterdenkt, nicht logisch ist, weil dann wäre ich ja nicht wieder in der Situation. Mhm. Aber so dieses, also dass ich das Gefühl habe, okay, als ob ich wieder neu in den Film reingeschmissen werde.
Okay. Ja. Okay. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt hier natürlich mehrere Möglichkeiten weiterzugehen. So die eine Option ist natürlich auch zu schauen, woher kommt dieser Film?
Mhm.
Wäre eine Option. Können wir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen den Rahmen sprengt hier, weil der
wird eine lange, lange, lange Sitzung.
Ich glaube, da müssten wir ein bisschen tiefer graben. Deswegen, ich möchte es einfach nur reinwerfen, weil es könnte sein, dass das für Harald wichtig ist, ne? dass der einfach weiß, ah ja, okay, da gibt's noch mehr Optionen, da weiterzugehen.
Mhm.
Wo ich jetzt aber eher hingehen würde, ist mal zu schauen, frag Harald doch mal, was er glaubt, wie alt du bist.
Vierzehn.
Deckt sich das mit dieser Zeit ungefähr? Nee, nicht ganz. Ist früher.
Ein paar Jahre später.
Ja, ein paar Jahre später, okay. Das heißt, es könnte sein, dass Harald auch noch ein Stückchen älter ist, fast.
Mhm. Ich glaube, ich ahne, in welche Richtung es geht.
Du kannst das mitteilen, wenn du magst. Du kannst es auch für dich behalten.
Ich glaube, das bleibt bei mir.
Müssen wir jetzt auch nicht wissen.
Hm.
Du kannst Harald auf jeden Fall jetzt mal sagen, wie alt du wirklich bist.
Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin eine erwachsene, gestandene Frau, die ihr Leben im Griff hat.
Was sagt er dazu? Wie geht's ihm, wenn er das hört?
Dass es ihm trotzdem schwerfällt, mich beschützen zu wollen.
Ja, ist ja völlig in Ordnung.
Ja.
Ist ja völlig in Ordnung und völlig verständlich. Und es geht ja auch nicht drum, dass er nicht mehr beschützt. Aber vielleicht kann er seine Art und Weise, wie er beschützt, verändern. Du kannst ihn ja auch mal fragen, ob er seinen Job gern macht. Oder wie es ihm geht mit seinem Job.
Ich glaube, letzten Endes eigentlich auch nicht so wirklich gut.
Ja. Kannst du es nachvollziehen?
Naja, wenn du das Gefühl hast, du willst helfen und im Endeffekt dann nicht so ganz das Ziel erreichst, sondern eher das Gegenteil.
Ja, dann sag ihm das doch mal. Und kannst ihm ja auch sagen, dass du dir wünschst, dass es ihm besser geht.
Ich glaube, wir können uns wie würde ich mal sagen, einigen.
Mhm. Wie sieht die Einigung aus? Was ist ein, hat er einen Vorschlag, wie er in Zukunft seinen Job machen möchte?
Ja, wir einigen uns so, dass wenn ich merke, dass er gerade wieder anfängt loszu poltern, ich ihn darauf hinweise. Und ihm vielleicht auch. Und wir dann in der Situation schauen, ob es wirklich nötig ist oder ob es eigentlich nicht besser wäre, wenn er sich zurückhält.
Wie geht's ihm damit?
Knuscht mit den Zähnen. Aber akzeptiert es nach dem Motto, wir können es ja mal probieren.
Ja, das ist wichtig. Dass, na, der hat mit Sicherheit, also jetzt einfach diese ganze Geschichte, die sich da jetzt gezeigt hat, die ist ja unglaublich beängstigend und unglaublich, ja, eigentlich lebensbedrohlich. Das heißt, aus seiner Sicht versucht er dir ständig das Leben zu retten. Und deswegen ist es völlig okay, wenn er jetzt nicht einfach sagt so, hey, ja,
ja.
Ich mach was anderes. So, das wäre ja völlig unlogisch, nachdem er dich jetzt Jahrzehnte begleitet und Jahrzehnte darauf achtet, dass du überlebst. Wird er da schon noch ein bisschen dahinter sein? Und vermutlich braucht's einfach wirklich so schrittchenweise, genau wie du gesagt hast,
ja,
in der Situation schauen, wenn er dir mal ein bisschen Raum gibt, na, dass du seine Hinweise hörst, dass du dann drauf reagierst und dass du dann aber die Chance hast zu sagen so, hey, bitte überlass mir die Führung jetzt, dass das ja schon ein unglaublich wichtiger erster Schritt ist, weil nur dann kannst du ihm ja auch beweisen, dass du es jetzt wirklich,
ja,
selber hinkriegst.
Ja, absolut.
Wie sieht es aus, wenn du jetzt das nächste Mal in so eine Präsentationssituation gehst? Wenn du dir jetzt vorstellst, so, da kommt irgendwas, was verändert sich dann?
Ich glaube, ich setze mich vorher, die Minuten vorher nicht an die Bühne und warte, dass ich dran bin, sondern gehe erst mal eine Viertelstunde vorher mit Harald raus. Und dann rede ich mit ihm, erzähle ihm auch, dass ich aufgeregt bin, aber dass das ein gutes Gefühl ist. Und vielleicht kriege ich ihn ja sogar überredet, mit mir eine Runde wild Arme schwenkend durch den Raum zu tanzen, also durchs Bad oder was auch immer, also wo jetzt keiner sieht. Und ihn dann einzuladen, einfach dann an dem Tisch, wo ich gesessen habe, so lange Platz zu nehmen und mir einfach zuzuhören und zu, was ich mache und tue und ja, von unten einfach zuzugucken.
Wie geht's Harald damit, wenn er das jetzt so hört, wie du dir das vorstellst?
Er lacht.
Er lacht?
Aber die Vorstellung, wie...
Er lacht nach dem Motto.
Ja, über die Vorstellung, dass er im Bad durch die Gegend tanzt mit
mir. Ah ja, okay. Ja. Er kann ja auch, ne, also kannst ja mit ihm noch diskutieren und schauen, ob er da schon irgendwie zur Seite tritt und das dich alleine machen lässt.
Ja.
Das kannst ja auch noch. Okay, aber das fühlt sich ja irgendwie so an, als ob er sich doch durchaus auch in der realen Situation drauf einlassen könnte.
Er ist mir das bereit.
Ja.
Oder es fühlt sich so an, ja.
Schön. Das ist gut. Wie geht's der Angst und der Wut? Die haben das ja jetzt wahrscheinlich alles mitgekriegt.
Die Wut ist spannenderweise weg. Er hat sich aufgelöst. Und die Angst sitzt sehr, sehr still und ruhig einfach und beobachtet die Situation.
Schön. Dann ist das, glaube ich, ein guter Moment, um das abzuschließen. Dann bedanke dich bei deinen Anteilen, die sich da gezeigt haben und für die ganzen Informationen und die ganzen Geschichten und Empfindungen, die sie da preisgegeben haben. Und ich bedanke mich auch bei dir und bei ihnen für das Vertrauen, dass ich da dabei sein durfte.
Danke mich. Ich bin gerade sehr schwer beeindruckt, dass so ein ja eigentlich kurzes Gespräch doch an Prozessen auslösen kann.
Das freut mich sehr und ich bin sehr gespannt von dir zu hören, wie das weitergeht.
Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich die Situation wieder habe, wie es war.
Schön.
Auf jeden Fall.
Dann danke dir und alles Liebe.
Bis bald.